Ich hatte 6 Jahre und ich habe gefunden A Midsummer Night's Dream von meiner Mutter. Die hat Englisch in Cambridge studiert und ich habe...
Sie können gerne in Englisch weiterreden, aber man hört, ihr Deutsch ist...
I like to mingle them up. If I can, I like languages. Anyway, I was with A Midsummer Night's Dream and I thought I'd found a wonderful book.
Als ich war 6 Jahre alt, da habe ich von meiner Mutter den Mitsommernachtstraum bekommen und dann habe ich den Anfang gelesen über die Liebenden und dann kamen all diese Elfen, diese Märchenwesen und ich war erstmal ein bisschen enttäuscht, aber dann dachte ich doch, es ist ein ganz großartiges Buch, nur die Charaktere haben sich immer verändert, es kamen immer neu und es gab unendlich viele Fußnoten, aber ich habe es verstanden, obwohl ich erst 6 Jahre alt war.
Waren Sie eigentlich schon als Kind das, was Sie in Deutschland eine Leseratte nennen? Ein Kind, das sich das Bücher verschlingt, sich damit in die Ecke setzt und sein Umfeld komplett vergisst?
Yes, I can't go anywhere without a book.
Ja, ich konnte nirgendwo hingehen, ohne ein Buch dabei zu haben. Das hätte ich gar nicht ausgehalten. Aber ich hatte auch sehr schlimmes Asthma als Kind und ich war immer im Bett und da haben mir die Bücher sehr geholfen. Und mein Bett war auch immer voller Bücher und nachts sind die dann immer alle rausgefallen.
Welche Rolle hat später dann im Laufe der Zeit, also nach Ihrem 6. Lebensjahr, die Lektüre von Shakespeare in Ihrem Leben gespielt? War er eine Art Initialzündung für Ihr eigenes Schreiben?
I mean, I think he made the English language, he and Chaucer.
Ich denke, dass Shakespeare die englische Sprache an sich geschaffen hat. Er und Chaucer haben das getan und somit ist die Initialzündung sozusagen für alle gültig, ob sie das wissen oder nicht. Der Funke hat alle getroffen. Wir beginnen in England mit 11 Jahren Shakespeare in der Schule durchzunehmen und weil ich ein Mädchen bin, haben wir mit den Komödien angefangen, was vielleicht nicht unbedingt das Beste ist, aber egal. Meine jüngste Tochter war 15, als sie in der Schule Shakespeare begann und da fragte die Lehrerin, womit soll ich denn anfangen. Und ich habe vorgeschlagen, King Lear. Und dann sagte sie, nein, dann fehlt den Kindern doch das Wissen, die Bildung dafür. Ich sagte, das ist egal, sie werden begeistert sein. Sie werden schockiert sein und sie werden begeistert sein. Es wird ihnen gefallen. Die Jungs dagegen hatten angefangen mit Wie es euch gefällt. Und da waren sie überhaupt nicht so angetan von. Und als sie dann Macbeth bekommen haben, waren sie sehr zufrieden. Das hat ihnen dann wirklich gefallen. Ich selbst war 14, als ich Hamlet gelesen habe und ich erinnere mich noch sehr gut an den Unterricht. Es war eine großartige Lehrerin, die eigentlich Schauspielerin war. Und ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass Dame Judi Dench in der gleichen Klasse saß wie ich und da saß ich dann neben Judi Dench und wir haben Shakespeare gelesen. Es war sehr lebendig für mich damals in meiner Schulzeit. Und auf dem College in Cambridge war ich dann die beste Studentin im 2. Jahr.
I was the top person in the Shakespeare exam in my 2nd year.
Dame Antonia, der Literaturwissenschaftler A.D. Nuttall hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Shakespeare the Thinker, in dem er allerdings schreibt, wir wissen nicht, was Shakespeare gedacht hat, aber wir können ihn bei der Arbeit beobachten. Haben Sie ihn bei der Arbeit beobachten können?
I think he's right. I love Shakespeare because we don't know what he thought. He just wrote what was the right thing for the play he was writing. And if it was a Roman play, he thought Roman thoughts. And if it was a medieval play, he thought medieval thoughts.
Ich liebe Shakespeare auch deshalb, weil ich nicht weiß, was er dachte. Er hat gedacht im Sinne des jeweiligen Stückes, das er schrieb. Wenn es um eine Handlung ging, die im römischen Zeitalter angesiedelt war, dann dachte er wie die Römer. Oder wenn es ein mittelalterlicher Stoff war, hat er sich in diese Denkweise hineinversetzt. Ich mag seine späten Stücke gerne, wenn es um die Väter- und Töchterkonflikte geht. Das, was ich jetzt sage, würde ich vielleicht im Unterricht so nicht sagen, aber mir gefällt sehr die Abschiedsrede von Prospero. Da fühle ich mich Shakespeare sehr nahe, aber was er über Politik oder Religion dachte, davon weiß ich überhaupt nichts.
Sie sprechen die ganze Zeit von Shakespeare als einer Person. Sie kennen die Spekulationen, Sie kennen die Überlegungen, ob Shakespeare vielleicht nicht eine Person war, sondern mehrere, vielleicht ein ganzer Clan. Woran denken Sie, wenn Sie über Shakespeare sprechen? An welchen Menschen?
I do have a personal need to feel the plays as being written by one man. I know they weren't.
Die Frage ist ja, ob man den persönlichen Bedarf hat, zu wissen, dass es alles von einer Person geschrieben wurde. Ich glaube, ich habe das nicht. Mir ist das sehr bewusst, dass es vielleicht nicht eine Person alleine war. Und ich kenne auch die stilistischen Untersuchungen, die arbeiten. Ich kenne John Ford, ich kenne Middleton, ich weiß, dass es da eine Zusammenarbeit gab. Aber ich lese diese Stücke und schätze sie als Text. Ich möchte bei Shakespeare nicht an die Person denken. Ich bin nicht an ihm als Person interessiert, sondern als Autor. Mich interessiert das, was er geschrieben hat. Und es gibt auch durchaus Stücke von ihm, die ich als ärgerlich empfinde, wo mich etwas stört. Passagen in Stücken, die ich nicht mag.
There's a scene I'm going to talk about in The Winter's Tale, which still really makes me angry as a piece of stagecraft. And I want to tell him, you know, you shouldn't have done this.
Ich werde ja über das Wintermärchen sprechen. Ich finde zum Beispiel, dass der Erzählbogen dieser Geschichte oft mehr als ärgerlich ist, dass das gar nicht kongruent ist. Und das werde ich auch erwähnen. Ich muss sagen, dass die Lehre über Shakespeare oft sehr ermüdend ist. Die Freude, die ich als Kind hatte, allein den Text zu entdecken, ich denke, die könnte dadurch verloren gehen, weil er jetzt in diesen Studien oft endlos auseinandergenommen wird. Jedes einzelne Teilchen wird betrachtet und einzeln untersucht. Und das große Ganze droht dabei verloren zu gehen. Wenn ich zum Beispiel die Times sehe in ihrer Literaturbeilage, eine ganze Seite von Artikeln über Shakespeares Bücher, das ist irgendwie traurig. Er ist für mich nicht da, das ist vielleicht übertrieben. Es gibt auch viele großartige Texte darüber, aber so sehe ich das.
Deutschlandradio Kultur, das Radiofeuilleton. Wir sprechen mit der britischen Schriftstellerin A.S. Byatt, die zurzeit in Berlin ist und aus Anlass des 450. Geburtstages von William Shakespeare an einer Tagung des British Council teilnimmt. Wenn wir über Shakespeare reden, reden wir, und das haben Sie bereits selbst getan, auch über die Komödie. Es gab einen Punkt in Ihrem Leben, da haben Sie gesagt, Sie haben den Wert einer Komödie jetzt erst so richtig zu schätzen gelernt. Welcher Punkt war das?
I think I was probably talking about when I came to write the novel Possession, because I think before that I'd been writing serious novels about people in pain.
Da habe ich wohl darüber geredet, als ich Possession schrieb. Ich habe vorher sehr viel über leidende Menschen geschrieben auch. Und dann habe ich diese Detektivgeschichte geschrieben, die ja auch eine Parodie war auf eine Reihe von englischen Texten, die es bereits gab. Ich habe da auch englische Detektivgeschichten mit einbezogen. Und so begann ich auch zur Komödie zu finden. Ich habe das Buch ja vom Ende her geplant, also die Struktur sozusagen andersherum aufgebaut. Und das brachte mir auch bei, die Komödie zu schätzen. Und meine Lieblingskomödie von Shakespeare ist Viel Lärm um nichts. Das liegt auch daran, dass sie so viel Dramatik enthält, auch etwas Tragisches enthält. Deswegen schätze ich auch sehr Shakespeares letzte Stücke, die oft auch dramatisch sind, aber immer ein glückliches Ende haben. Jungen Autoren wird ja heute oft erzählt, schreibt keine Happy Ends, das ist langweilig oder was auch immer. Aber ich finde nicht, dass man das unbedingt vermeiden muss. Es muss nicht immer ein schlechtes Ende sein. Es muss nicht alles schlecht ausgehen, nur weil es im Leben so ist. Und es ist im Leben so. Aber es ist doch irgendwie auch sehr erfreulich und es tut gut zu lesen, wenn etwas gut ausgeht.
You don't have to write always a terrible ending, because you know that life is ultimately terrible, which it is. There is such a thing as comedy in the interstices of our life.
Das Seminar, an dem Sie teilnehmen, trägt die Überschrift Shakespeare, unser Zeitgenosse, Fragezeichen. Können Sie diese Frage beantworten?
I am troubled about that. I don't enjoy sort of modern representations of Shakespeare, people who take him over and put him in another form. I think people should make up their own plots and worlds.
So richtig glücklich bin ich mit diesem Titel auch nicht. Ich mag nämlich diese modernen Repräsentationen, Darstellungen von Shakespeare nicht so sehr. Ich denke, die Leute, die jetzt Shakespeare auf die Bühne bringen und alles in ein modernes Gewand stecken und im Hier und Jetzt ansehen, sollten sich lieber eigene Geschichten ausdenken. Ich glaube aber, er ist ein Zeitgenosse, weil er der beste Autor ist, den die englische Sprache je gehabt hat. Wenn man sich allein seine Sonette anguckt, es gibt immer wieder neue Worte, es taucht immer wieder etwas auf, ein Gedanke, den man schon mal hatte, ein Gedanke, der einem so vertraut ist, der auch neu ist. Er ist nicht interessant für mich, weil er so besondere Ideen hätte, die sich jetzt auf die Welt von heute beziehen lassen würden. Ich glaube, er hatte nicht wirklich so viele Ideen. Er war ein großartiger Autor. Er konnte einfach wundervolle Stücke Stücke schreiben. Ich mag auch nicht, wenn man seine Stücke in diesen modernen Kostümen aufführt. Seine Stücke gehören in Shakespeares Kostüme, in die aus seiner Zeit oder jeweils die römische Zeit, in dem der sie eben spielen, dann passt es auch zusammen.
In Shakespearean costume, because it all fits together. He is what he is and he wrote what he did.
Dame Antonia, Sie heißen mit ganzem Namen Antonia Susan Byatt. Warum benutzen Sie für Ihre Vornamen das Kürzel A.S.?
In my generation, it's reasonably normal. I think it was mostly because of T.S. Eliot.
Ich glaube, dass das in meiner Generation ziemlich normal war und auch in der Vorgeneration von Autoren. Es gab T.S. Eliot, Dorothy Sayers nannte sich D.L. Sayers und ich mochte diese Idee der Anonymität. Ich wollte nicht, dass der Autor seine Persönlichkeit in den Vordergrund stellt. Aber die Antonia habe ich tatsächlich durch Shakespeare bekommen, und zwar, weil ich den Antonio spielte in einer Aufführung. Ich mochte den Namen Susan nie. Und da hat die Lehrerin gefragt, ja, warum nennst du dich nicht Antonia? Und so ist es dazu gekommen.
I got the Antonia because of Shakespeare.